Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Zu dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei. Mein Name ist Richard Schäfer. In der heutigen Sendung möchte ich das Gespräch mit dem Entertainer, Radiomoderator und Texter Sigi Tross aus Berlin fortsetzen, der sich intensiv für die DDR-Kultur, die DDR-Schlager- und Tanzmusik einsetzt, damit diese nicht in Vergessenheit gerät. Er ist der Meinung, das ist ein Teil der deutschen Musikkulturgeschichte und die darf nicht in Vergessenheit geraten. Ich habe das Gespräch vor einigen Wochen mit ihm aufgezeichnet und Sie haben jetzt Gelegenheit, weitere Teile dieses Gesprächs zu hören. Viel Spaß.
Mal zurück auf diese sozialistische Entwicklung. Da muss man ja sagen, oder aus meiner Sicht zumindest, da hat die DDR ja auch vielen Leuten, Jerzy Korn und anderen Leuten, eine Plattform geboten, über die sie, wie du vorhin schon gesagt hast, so als Sprungbrett in ihre Karriere gekommen sind.
Also das muss man unbedingt unterstreichen, das kann ich auch unterstreichen, denn mit dem Schlagerfestival der sozialistischen Länder, diese Festivals begann 67 und dann auch mit dem Schlagerfestival der Ostseeländer, später fortgesetzt als Schlager und mehr, ja. Und bei den Schlagerfestival der sozialistischen Ländern fortgesetzt als Dresdner Festival, Schlagerfestival, da begann eine Entwicklung der Öffnung auch, das muss man so sagen, und man kann mit Fug und Recht sagen, eine Nina Lizell hat eigentlich ihren Bekanntheitsgrad, ihre Popularität erst in der DDR erlangt, auch wenn sie im Westen schon mit 3-4 Platten bekannt war, aber durch ihr regelmäßiges Auftreten in der Rostocker Hafenbar,
ja, richtig,
oder ein Jerzy Korn oder eine Helena, ich habe gerade heute Helena Wandotschkova gratuliert. Also diese Leute, die besonders, oder man könnte ja das mit Ost und West noch fortsetzen, in Bob Benny, eine Shirley Bessie, also es gibt so viele, wo man immer wieder sagt, na, die haben sich doch abgeschottet. Und wenn man dann mit irgendwelchen Leuten aus dem Westen ins Gespräch kommt, und dann sagt man, nee, was soll denn das? Die sind bei uns, Louis Armstrong ist genauso aufgetreten wie Udo Jürgens 1966 oder Kurt Edelhagen mit, ja, seiner Big Band. Das waren natürlich immer auch finanzielle Fragen, Valuta-Fragen. Ich hatte jetzt die Sendung über Kurt Edelhagen zu seinem 100. Geburtstag. Da war sein Neffe zu Gast und er sagte, Edelhagen hat kein Geld gekriegt, seine Musiker auch nicht, die haben aber alle sind mit Meißner Porzellan ausgestattet nach Hause gefahren. Oder mit anderen Sachgegenständen, haben natürlich einen kleinen Aufwand gekriegt, aber der Hauptteil der Gage war eben in Sachgegenständen schon interessant gewesen.
Ja. Und einen dürfen wir nicht vergessen, Karl Gott, ne?
Ja, Karl Gott war ja so lang, also sein erster Auftritt im Friedrichstadtpalast, ich glaube, der war 66 oder 67 bei diesem ersten Schlagerfestival, ja, der Freundschaft. Da war der Palast ja nur halb gefüllt, also da waren vielleicht, wenn es hochgeht, ich war da drinnen, es waren vielleicht 400 oder 500 Zuschauer drin, ja, weil dieses Schlagerfestival hatte ja die Musik aus den sozialistischen Ländern hatte ja erstmal keine Basis, kein Level hier gehabt im Osten in Deutschland. Mhm. Und dann wurde ja Karl Gott erst ein bisschen populär mit seinen ersten Liedern, dann hat er sich aber für den Prager Frühling bekannt, dann ist er ausgewandert, dann war er wieder im Osten gesperrt. Und also diese Schlager und Politik, das ist so eine wichtige Verbindung, egal ob Ost oder West. Schlager und Politik, Das ist so eine wichtige Verbindung, egal ob Ost oder West.
Ja.
Mal ein kleines Beispiel. Eine Madame Hollywood war mal bei mir, die hat mit Unterstützung von der Kulturministerin Grütters und mit anderen Leuten Unterstützung wollte einen Schlagerfilm machen. Und wir saßen hier einen ganzen Tag zusammen, bis sie dann mit so viel Fakten nach Hause gegangen ist und mich 14 Tage später anrief und sagt, ich mache Folgendes, ich habe mich für einen Schlager-Wettbewerbsfilm Ost und West entschieden. Und hat dann das Schlagerjahr 1968 genommen und hat verglichen Ost wie West. Und interessant ist, der Film wurde aufgeführt, an meiner Seite saßen zwei junge Diskotheker, die danach gesagt haben, wir hätten ja nie gedacht, dass der Schlager und die Politik sich so miteinander verbinden. Als Beispiel, nur ein kleines Beispiel, mehrere Dinge sind da im Wettbewerb vorgekommen, nur ein kleines Beispiel, der Siegertitel, es fängt ja alles erst an mit Rosemarie Amelie, ersten Platz, besingt ja im ersten Teil, zumindest das schöne Städtchen, in dem wir wohnen, sind noch genauso jung wie wir zwei, an schönen Häusern und so weiter. So, diese Strophe wurde bei der Westveröffentlichung auf Platte im Westen weggelassen. Also da hat im Westen, es fängt ja alles erst an, nur zwei Strophen. Und die Begründung ist ganz einfach, dass das nicht in ihr politisches Leben gepasst hatte.
Also auch so eine Art Zensur quasi, ne?
Ja, also und da sagten diese zwei jungen Leute, die sagten, das hätten wir gar nicht gedacht. Also ist schon interessant und insofern kann man eigentlich sagen, dass Ost wie West, wenn man jetzt nach der Wende Duo Rosenstolz oder wenn man Rio Reiser betrachtet aus dem Westen, die ja große Medienprobleme hatten, um überhaupt populär zu werden, dann gibt es schon immer wieder hier oder da gewisse Grenzen, die spürt man und die spüre ich auch heute. Zum Beispiel, ich habe beim SFB 1992 in meine Plattenkiste gehabt und musste dann, nachdem ich das Lied damals gespielt hatte, zum Musikchef und der hat mich gefragt, ob ich den Sozialismus verherrlichen will. Ich sage, warum? Na, weil ich, das war 92, ja, weil ich den Schlager damals mit Bärbel Wachholz gespielt habe. Damals war alles so schön.
Ja, das ist klar.
Ja, also ich sage, wissen Sie was, der Texter Lohse hatte schon große Probleme gehabt, das war ein Westberliner Texter und Naczynski hat ja die Musik gemacht, dann letzten Endes ist das nur als eine Person veröffentlicht worden, Romanus. Ich sage, wissen Sie, bevor dieser Titel entstand, hat man schon im Lektorat gesagt, ob Bärbel Wachholz jetzt die Nazi-Zeit verherrlicht.
Ja, ja.
Mit damals war alles so schön, aber dann hat man den Text doch angenommen, weil man sagte, die Frau ist ja viel zu jung, die hat diese Zeit ja als kleines Kind nur erlebt, also die kann von dieser Zeit nicht schwärmen. Aber das sind so Dinge, die man immer berücksichtigen und beachten muss, wenn man, aus dem Grund habe ich gesagt, hängt immer von den Textern ab.
Ja.
Und die setzen ja nur, die Komponisten setzen ja nur um und gehen entweder schwanger mit dem Text oder sagen, nee, der ist mir zu heiß.
Mhm.
Ja, und wenn man zum Beispiel weiß, dass Uhlenbrock 1974 Text und Musik für ein Duett, und nee, 72, für ein Duett mit Friedrich und Uhlenbrock geschrieben hat, Illusionen. Dieser Titel wurde angenommen im Lektorat und dann fragt er irgendwann mal, warum der Titel, und wurde sogar produziert. Und 1904, und dann fragt er an, 74 im Lektorat, warum denn dieser Titel nicht zu hören ist. Und da sagte man mir, sagte man mir, nee, dieser Titel passt nicht in unsere Zeit, Illusionen haben wir nicht. Also so blöde Antworten, wo man dann wirklich sagen kann, wie ist sowas möglich? Ja, also das sind so Dinge, die, ich finde, die ganze Tanzmusik, ob hüben oder drüben, ist interessant. Blabla-Texte gibt es überall. Ananas, oder, ach so, oder Ingo Graf mit Pech für mich, wo er Ananas und Bananen besingt.
Aha. Die es bei uns nicht gab, oder es ging nicht.
In
ne?
der ersten, genau, die es bei uns nicht gab. Oder Sonja Sievert und Herbert Klein haben 1959 ein Duett aufgenommen, weißt du was, wir kaufen uns ein Auto.
Mhm. Ja.
So. Und dann ist das Ding produziert, ne, weißt du was, wir kaufen uns ein Auto, vielleicht kennst du das noch, da, die, da, 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 eine flotte Nummer, die plötzlich verschwand, weil da irgendwelche Leute gesagt haben, also wir können ja nicht hier Werbung für ein Auto machen. Das, wo wir ja gar nicht Probleme haben. Überhaupt mit dem Autoverkauf haben.
Ja, okay.
Radio Frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Im Stadtgespräch hier auf Radio Frei geht es heute um die DDR-Tanz- und Schlagermusik. Einer, der sich damit auskennt, ist mein Radiomoderator-Kollege aus Berlin, Sigi Tross, und mit ihm habe ich das Telefoninterview geführt, aus dem Sie nun weitere Beiträge hören. Und Sigi Tross hat die Geschichte der DDR-Schlagersänger der Schlagermusik auch in mehreren Büchern veröffentlicht.
Sigi, jetzt kommen wir mal zurück zu dir. Du hast am Anfang gesagt, du hast Buchdrucker gelernt, hast diesen Beruf nicht gemocht, bist aber irgendwo dann doch wieder zu Büchern zurückgekommen, indem du eigene Bücher veröffentlicht hast. Und da muss ich mal eins herausheben, Musik im Blut, ein Lexikon Schlager des Ostens. Wenn ich das so durchblättere, da sehe ich, das ist ja eine bienenfleißige Arbeit, die du da gemacht hast, wo du über alle möglichen Künstler und Sänger Fakten zusammengetragen hast. Wie lange hast du denn an der ersten Ausgabe da gesessen?
Ja, das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Also das war einfach so, dass Kollegen zu mir gesagt haben und so irgendwie und dann irgendwann ist auch selbst dieser Wunsch entstanden, Mensch, du hast sie, du kennst sie alle, willst du nicht mal ein Buch schreiben darüber? So, und der Vorläufer oder die Vorläufer des Lexikons Musik im Blut waren eigentlich meine Bücher Schlagergeschichte, in Klammern N, Schlagergeschichten des Ostens. Und die sind anlässlich meines 60. Geburtstages 2004 entstanden. Und die fanden einen reißenden Absatz und da dachte ich, oh, das ist wohl doch Interesse. Und ohne Sponsoren und ohne Freunde wäre mir das nie gelungen, das will ich hier gleich betonen. So, dann habe ich einen neuen Verlag gesucht und habe den auch gefunden, der dann die Schlagergeschichten des Ostens in 3 Bänden veröffentlicht hat. Das war in Berlin, ein Apassy-Verlag, der mich auch unwahrscheinlich unterstützt hat. Und für diese Bücher habe ich Interpreten aufgesucht und Komponisten, Texter und gebeten, sie mögen mir doch mal so irgendeine Story mitteilen.
Ja.
So lebt dieses Buch eigentlich auch von den Stories der Interpreten, angefangen von Ecki Göpelt über Mary Halfcart, die eine wunderschöne Story geschrieben hat über den Twist in der DDR, der bei ihr auf Platte, ihre Platte mit was kann ich denn dafür, dass es mir schmeckt, ist ein Twist, wurde aber als Foxtrot veröffentlicht, weil das nicht sein durfte. Sie haben das Ding zu Weihnachten in der Weihnachtsshow mit Fleischer im Fernsehen veröffentlicht. Sie wollte Twist tanzen, dann kam der Regisseur an und hat gesagt, nein, das wollen wir nicht. Der Twist ist noch nicht offiziell gestattet. Und dann sagte Fleischer zu ihr, ach, wisst ihr Mädchen, du tanzt einfach den Twist und sagst, hast es vor Aufregung vergessen. So, hat das auch gemacht, bekam dann Ärger und dann sagt sie, und einer setzte sich für mich ein, das war Karl Eduard Schnitzler, der hat gesagt, Mensch, das ist so ein schöner Text, ein schöner Titel und der Twist wird doch ab 1. Januar sowieso erlaubt. Wieso wollen wir die jetzt auf dem Bildschirm verbieten? Und das erzählt sie so irgendwie so lustig, wenn ich die Geschichte draußen erzähle, dann lachen die Leute. Ja. Und diese Bücher, die sind also jetzt auch schon in zweiter Auflage erschienen. Und dann habe ich ein Lexikon in der Hand gehabt, das Lexikon des deutschen Schlagers. Außen, was in der BRD erschienen ist. Gibt es zwei verschiedene Ausgaben. Und da blätter ich drin und da finde ich, sage und schreibe, vielleicht 10 oder 12 Ostinterpreten. Hm. Und da sagte ich so, du fängst jetzt an, so ein Lexikon, du nennst es Musik im Blut, in Anlehnung des Titels von Hans Barth, Musik im Blut mit Bärbel Wachholz, und wirst Interpreten drinne veröffentlichen, die im Osten populär waren, und Westkomponisten, Westautoren und Westinterpreten, die im Osten auch produziert haben oder ihre Lieder veröffentlicht haben. Und so gibt es mittlerweile das Lexikon Nummer 5 mit über 500 Autoren. Mhm. 500 Akteuren der DDR-Tanzmusik, weil eben die DDR für mich, die DDR-Tanzmusik ein Teil der deutschen Kultur-Tanzmusik ist.
Sigi, so, sag mal.
Und das ist unwahrscheinlich, entschuldige, bin gleich fertig, und das ist so toll, und da wurde ich auch unterstützt von Schlagerfreunden, es gibt ja viele nicht mehr, viele mussten dann auch, also es war eine immense Arbeit, und dass das Buch in 5. Auflage jetzt schon erschienen ist und jetzt vergriffen ist schon seit einem Jahr, und da fragte mich einer ganz einfach, willst du denn nicht nochmal eins machen, es sind ja viele, viele verstorben mittlerweile, und ich sage, ja, leider ist mein Sponsor auch verstorben. Und alleine kann ich das nicht stemmen, und da schreibt er zurück, er kann es auch nicht stemmen. Aber wenn ich jemanden gefunden haben sollte, er wäre wieder dabei, das Buch zu aktualisieren. Es ist eine Fundgrube geworden.
Ja, das glaube ich auch, also für mich auch. Und sag mal, Sigi, jetzt gibt's ja doch in der letzten Zeit eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Einrichtungen, Instituten, die sich mit Zeitgeschichte beschäftigen. Hast du den Eindruck, dass sich jemand speziell mit der Schlager, mit der Tanzmusik der DDR, dass da geforscht wird?
Also, ich habe ja im Internet jetzt auch mal kürzlich einen Artikel, ich weiß gar nicht von wem, gelesen. Ich denke schon, dass man sich damit beschäftigt, und alleine, dass diese Madame Hollywood, ist ja eine junge Dame gewesen aus Kreuzberg, die diesen Film gemacht hat, die Kunstwissenschaft studiert hat. Ich glaube, dass es immer mehr Leute gibt, die dieses Phänomen DDR-Schlager doch ein bisschen nachgehen. Ich weiß nicht, ob es an irgendeiner Universität, aber dadurch, dass ich weiß, dass an 2, 3 Universitäten meine Bücher liegen, weiß ich jetzt nicht, wie weit das so tiefgründig wissenschaftlich gemacht wird. Es gibt genügend Foren, ich war mal bei einem zeitgenössischen Forum in Leipzig zur Ausstellung 100 Jahre deutscher Schlager eingeladen vom Willy Brandt-Haus in Bonn. Und dieses Forum stand unter dem Motto vom Lipsi zum Paradeschritt. Das zeigt eigentlich schon eine Tendenz, die immer wieder deutlich wird, und auch dort wurde dieses Parteiorientierte, die DDR-Tanzmusik war ja nicht frei von ideologischen Einflüssen. Und so habe ich ihm kürzlich auch was gelesen über die Entwicklung der DDR-Tanzmusik, wo zitiert wird, der Wilhelm Pendorf und der Amiga-Chef Kehne, also das geht in eine Richtung, dass also die SED im Prinzip alles bestimmt hat und aus dem Grund ist aus dem Schlager nichts geworden. Ich will das jetzt mit einfachen Worten sagen. Und diese Tendenz missfällt mir, dass auch vordergründig oder wie jetzt eine Interpretin gesagt hat, wir wurden ausgebeutet. Wir haben kein Anteil gehabt. Diese Einseitigkeit, die wird dann natürlich sofort hochgeputscht. Es wird aber nicht gesagt, dass die Rundfunkaufnahmen und die Plattenaufnahmen bezahlt wurden.
Ja, und dass die Künstler auch damit ganz gut versorgt waren.
Genau, dass die hatten, die haben die Noten bekommen, die haben dann konnten damit öffentlich arbeiten draußen. Das wird nicht gesagt, sondern es wird also diese Einseitigkeit dargestellt. Und das, was mir auch in diesen 75 oder jetzt gab es eine Fernsehsendung, die besten Hits hier, unsere besten Hits. Und wenn ich dann sehe, wie viele DDR-Hits dabei waren in der großen Auswahl, dann habe ich einen Schreck gekriegt. Und das war die MDR-Geschichte.
Radio Frei, Stadtgespräch mit Richard Schäfer, jeden Donnerstag ab 11 Uhr. Die Geschichte der DDR Schlager- und Tanzmusik ist recht vielfältig. Ende der 50er Jahre zeichnete sich zum Beispiel ein Trend der eigenständigen Schlagerlandschaft ab. Angloamerikanische Tanzmusik war nicht mehr erwünscht. Eigene Schlagerwertungssendungen wurden entwickelt, aus denen schließlich die legendäre Schlagerrevue hervorging, moderiert von Heinz Quermann. Einer, der sich bestens mit dieser Musikrichtung auskennt, ist Sigi Tross. Und was er mit seinem gesammelten Wissen über die DDR, Schlager- und Tanzmusik machen möchte, das verrät er uns im nächsten Teil des Gesprächs.
Sigi, jetzt ich komme wieder mal zurück zu dir. Du hast selber Bücher veröffentlicht, du hast Schlagertexte geschrieben, du hast selber Soloalben veröffentlicht. Das Lexikon Schlager des Ostens ist ein Ding. Was hast du denn jetzt noch nicht gemacht, wo du sagst, das muss ich aber noch machen, bevor ich hier abtrete?
Ja, ich will gerne, und da suche ich ganz einfach, ich bin auch auf der Suche und vielleicht klappt's noch, ich will gerne das umsetzen, was ich vorgeschlagen habe, eben eine Dokumentation über den DDR-Schlager in den 40 Jahren. Weil ich glaube, dass das wichtig für die Nachwelt ist und ich glaube, dass das auch interessant und spannend ist. Weil ja von der Großzügigkeit in den 50er Jahren immer in Abhängigkeit der politischen Schönwetterlage. Also das ist eigentlich das Phänomen. Der Schlager des Ostens war immer abhängig von der politischen Schönwetterlage.
Ja.
So, und das kann man an so herrlichen Beispielen belegen. Das kann man, aber man kann genauso belegen, dass die Interpreten sich in die DDR begeben haben, um hier Erfolge zu feiern, um hier zu produzieren, dass es Kooperationen gab. Als ich in Bonn war, da sagte man mir mal kürzlich, das war vor 3 Jahren, naja, nun kommen Sie aus dem Dunkelland auch zu uns. Ich sage, aus welchem Land komme ich? Aus dem Dunkelland, ich habe noch nie diesen Begriff Dunkelland gehört. Und dann habe ich den versucht zu erklären, dass wir moderne Studios hatten. Wir haben ja auch, das könnte Bestandteil einer solchen Dokumentation werden, die Entwicklung privater Tonstudios, die ja dann in den 70er und 80er Jahren eine ganz große Rolle gespielt haben. Und auch die Kooperation mit in den 80er Jahren mit westdeutschen Plattenlabels. Diese Einseitigkeit, die immer noch vorherrscht und die Generation, die das alles erlebt hat, stirbt ja aus, um das mal so zu sagen. Und gerade von den Komponisten, was hätte noch Bause alles erzählen können? Ja, oder Kehne oder Brandenstein, was könnten die noch erzählen? Und für mich war das größte oder ist bis heute das größte Problem, warum der Schlager des Ostens nicht präsent ist. Und das habe ich den Leuten, die ich jetzt sage, auch allen gesagt. Ich habe zum Jürgen Herrmann gesagt, zum Wolfgang Kehne gesagt, zum Dieter Schneider gesagt, zum Gerd Siepholz gesagt, den habe ich zum Brandenstein gesagt. Wenn ihr euch 1990 zusammengeschlossen hättet zu einem Ostlabel und die Interpreten unter Vertrag genommen hättet, die für euch Erfolge ersungen haben, die mit euren Titeln groß geworden sind und die heute in der Mitte ihres Lebens stehen, in der Blüte des Lebens, dann wären einige nicht in den Abgrund verfallen, dann wären einige noch am Leben, hätten keinen Selbstmord begangen, dann wäre das Liedgut des Ostens heute irgendeine Position. Aber das haben sie nicht gemacht, weil jeder gedacht hat, na jetzt können wir durchstarten, werden auch im Westen populär, aber im Westen hat keiner auf hervorragende Musiker des Ostens gewartet.
Nee, genau das ist der Punkt.
Ja.
Ja.
Und das ist für mich dieser Ausgangspunkt jeder Diskussion, warum ist der Schlager das? Weil das nicht geschehen ist. Weil der Mensch ist irgendwann ein Egoist. Hier besonders, die hatten alle genügend Kohle gehabt. Die hätten ein eigenes Label gründen können. Es gab genügend Studios, private Studios mit hohem Niveau. Das hätten sie machen können.
Ja.
Das also, haben sie nicht gemacht.
Ich denke auch, das ist so eine Randerscheinung. Die technische Voraussetzung, die da bei der Musikproduktion in der DDR an den Tag gelegt wurde, das war höchstes Niveau. Mir fällt da immer nur ein kleines Beispiel ein. Das schnurlose Mikrofon, das ist ja in der DDR erfunden worden. Ich kann mich ganz gut erinnern an Fernsehauftritte, wo die auf einmal ein Mikrofon hatten, wo die nicht mehr kilometerlange Strippen hinterherziehen musste, sondern so ein ganz kurze Schnur und später gar kein. Aber das nur nebenbei. So, Sigi, jetzt mal der Ratschlag eines Rundfunkkollegen an den Rundfunkkollegen. Was kann ich tun als Moderator hier in Thüringen, um vielleicht auf deiner Idee aufzuspringen und sagen, den DDR-Schlager die Tanzmusik des Ostens hier wieder mit ein bisschen Treif in die Sendung hineinzubringen. Was rätst du mir?
Ja, das ist sehr schwer. Es ist, wenn du in deiner Sendung das Lied gut pflegst, ist das schon etwas. Aber viel wichtiger scheint es mir, und daran scheitert das. Ich habe jemanden vorgeschlagen gehabt, der Bärbel Wachholz liebt, verehrt, der ein Bärbel Wachholz Museum gemacht hat. Ich habe gesagt, warum setzen wir uns nicht alle an einen Tisch und entwickeln die Konzeption für ein Schlagermuseum der DDR zum Beispiel.
Ja.
So wie es ein Sportmuseum gibt. Nein, er ist eben Bärbel Wachholz-Fan und da haben andere dran nichts zu suchen. Also Partner zu finden, die ganz einfach sagen, jawohl, es lohnt sich, eine Idee zu entwickeln, eine Konzeption zu entwickeln, um zu sagen, der DDR-Schlager hat auch für die nachfolgenden Generationen Berechtigung, propagiert zu werden, ob in den Medien, ob in Ausstellungen, ob in, also das ist das, diese, es gab 70 Jahre Amiga, diese Ausstellung in Bernburg, oder die ist wohl jetzt in Jena, wunderbar, aber es ist auch die Hobbytätigkeit von einem Einzelnen gewesen. Anstatt diese Breite, der Schlager fand ja dort kaum statt, weil Jörg Stempel, der aktive Partner dieser Ausstellung, mit dem Schlager nicht viel am Hut hat. Und diese persönlichen Interessen, die müssen verschwinden. Man muss ganz einfach sagen, jawohl, wir sind ein Team und wir werden in Berlin, gibt es zum Beispiel ein Sportmuseum. Ist eine tolle Geschichte. Und da finden regelmäßig Veranstaltungen statt mit Sportland von einst. Es geht doch darum, immer wieder Erfahrung zu übermitteln. das Leben von uns, der nachfolgenden Generation, nicht einseitig zu vermitteln, sondern auch zu sagen, auch die Musik spielt in unserem Leben eine Rolle. Und wenn man Partner findet, sage ich mal, also ich bin der Letzte, der da nicht sagt, du, ich bin da auch dabei. Wenn man Partner findet, die von einer solchen Idee begeistert sind, dann braucht man Geldgeber. Also so, und wenn man die dann hat, dann braucht man Medien, und die zu finden. Ich bin ja dieser Kolumnist bei der Superlo. Ich bin heilfroh, ich kriege dafür auch kein Geld. Ja, ich mache das ganz einfach, um präsent zu sein noch, und kriege dafür zu Jubiläum des Kofferradios die Bühne spendiert. Aber das sind so eine Dinge durch diese Kolumne. Ich sitze manchmal, weil die Zeichenvorgabe da ist, ich sitze manchmal stundenlang an einer Kolumne, bin aber heilfroh. Der Erste, der Gründer, der Superlo, der Wolf, der hat das nicht ermöglicht. Der hat das nicht ermöglicht, der wollte das nicht. Und nun gibt es seit 5 Jahren, seitdem dort ein radikaler Wechsel stattgefunden hat, gibt es auch jemanden, der sagt, ja, diese Kolumne ist eine schöne Geschichte, die Reaktion der Leser ist auch gut. Also ist ja das Interesse da.
Ja. Ja.
Und dieses Interesse zu bündeln wäre etwas, und da würde ich nochmal meine ganze Kraft reinsetzen. Und ich glaube, es lohnt sich. Ich bin so ein Typ, wenn er von einem Anliegen überzeugt ist, dann kämpft er auch darum, mal ein anderes Anliegen, als ich gesehen habe, ich habe in Berlin eine große Talentshow gehabt, und da kam Lampenfieber. Da gibt es einige Leute, die heute auf der Bühne stehen, die da rausgekommen sind.
Ja.
Und dann kamen aber immer Jüngere, so 5- und 6-Jährige, und die sangen Englisch. Und da habe ich gesagt, so, das ist nicht dein Ding. Und durch Zufall stellte sich ein 72-jähriger Johannisthaler vor und jodelte das Kufsteinlied. Und da dachte ich, das machst du. Ich bin 13 Jahre lang, ich war ja auch in Thüringen, ich war ja auch in Erfurt, 13 Jahre lang mit der Talentshow 50 plus um den Grand Prix Goldene Herbst durch die Lande gezogen und habe gemerkt und habe um diese Sache gekämpft, und ich habe auch gemerkt, dass die Leute interessiert sind. Und genauso wie ich hier merke, wenn die Schlagerveranstaltungen, die ich mache, nicht besucht werden, dann würde ich sagen, das lohnt sich nicht mehr.
Ja, genau.
Aber dadurch, dass sie kommen, die Leute, und die mussten an dem Tag zum 700. Kofferradio 29 Euro bezahlen, und viele sind also, die haben ja stundenweise, waren die unterwegs, die haben also auch noch Fahrtkosten bezahlt. Also, wenn das nicht so wäre, dann hätte ich schon längst aufgegeben. Aber dadurch, dass ich diese Resonanz immer noch spüre und erlebe, wie die Interpreten gefeiert werden, wie sie auch mit ihren neuen Liedern gefeiert werden, und mir tut es so leid, dass diese vielen, vielen CDs, die Regina Toss oder Jensen oder Friedrich oder egal wer, die aufnehmen, dass die aufnehmen und dass die nicht gesendet werden.
Radio Frei Stadtgespräch. Einen Film zu drehen über die Entwicklung der DDR, Tanz- und Schlagermusik, das ist Ziel von Sigi Tross. Aber das ist alles nicht so einfach, wie Sie nun selbst hören werden.
Also, wie gesagt, wenn du suche ganz einfach, Richard, suche mit Freunde, Verbündete. Wenn man dann sagt, so, wir haben jetzt Leute gefunden, dann, ich, wie gesagt, bin davon überzeugt. Und deshalb ringe ich darum, und ich bin auch mit einigen Leuten im Gespräch, die sich aber alle schwer tun, weil die Kosten knapp sind, weil die Zeit knapp ist und so weiter, dass man ganz einfach sagt, Wir bringen so ein Filmchen zustande mit die Rechte liegen ja alle beim RBB, beim MDR. Also es ist ja genügend Material da.
Ja, genau. Also Sigi, ich werde auf jeden Fall eins machen. Ich werde in meine Sendung aufnehmen immer wieder die Erinnerung an einen oder eine der Künstler aus der DDR mit einem entsprechenden Musiktitel. Vielleicht gelingt es mir mit Hilfe deines Lexikons vielleicht so ein Jubiläum raus, 100. Geburtstag von was weiß ich oder 80. Ja, Geburtstag von. Also so, dass das also hier auch in Thüringen erstmal auf gute Füße fällt und dass wir das weitermachen. Denn jetzt mal abschließend gesagt, also aus meiner Sicht favorisiere ich immer den Spruch, Tradition, das ist nicht Aufbewahren der Asche, sondern Weitertragen des Feuers.
In diesem Sinne bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche dir eine tolle Hörerschaft. Wie gesagt, Entschuldigung, der Schnupfen hat mich vollgepackt.
Okay, alles
okay,
klar.
Also Sigi. Dann alles Liebe. Ja, bleib
danke.
Gesund.
Danke, tschüss.
So, tschüss.
Das war das Telefoninterview mit Sigi Trost, das ich vor einiger Zeit geführt habe zur DDR-Tanz- und Schlagermusik. Und Sigi wies noch auf eine Sendung hin, die Sie vielleicht auch im Fernsehen sehen können oder über YouTube sich mal anschauen können. Das ist die Sendung Pico Picobello mit Volker Jung, einem jungen Schlagersänger, dessen Vater selbst bei Quermann in der Talenteshow aufgetreten ist. Und da gibt es sicher den ein oder anderen Schlager, der dort neu aufgelegt wurde und der in modernem Design heute erscheint. Das war das Stadtgespräch für heute. Natürlich endet die Sendung nicht ohne einige Titel, die aus der damaligen Zeit bekannt sind. Ute Freudenberg mit Jugendliebe.